Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wetter haben wir und Wetter geht's heute. Und ich will, bevor ich die Predigt halte, auf zwei Dinge, auf eine Sache aufmerksam machen. Die meisten kennen das ja schon von mir, dass ich respektiere, dass Gott einen Namen hat. Im Alten Testament ist das Yahweh, den benutze ich auch. Und wenn ich mich heute in alttestamentlichen Texten bewege, werde ich auch wieder Yahweh sagen, Gott beim Namen nennen. Aber das Judentum hat ja nun verboten, den Yahweh-Namen auszusprechen und hat dafür Äquivalente gesucht, Ersatznamen, der Ewige oder der Herr, hebräisch Adonai. Und wenn ich mich heute in neutestamentlichen Texten bewege, auch den jüdischen Brauch aufgreifen und entweder Adonai oder der Ewige sagen. Heute geht es um das Kreuzigungsgeschehen auf Golgatha. Vielen von euch bekannt. Deswegen will ich einfach mal euch, weil wir diese Texte gar nicht mehr richtig hören können, wenn wir sie aus der Bibel lesen, will ich euch mit hineinnehmen in dieses Geschehen. Aber zunächst zum Alten Testament. Es schüttete und schüttete, als sei die Sintflut zurückgekehrt. Blitz auf Blitz zuckte aus den sturmgepeitschten Wolken. Krachende Donnerschläge ließen die Berge bedrohlich erzittern. Niemand in Kanaan wagte bei einem solchen Wetter einen Fuß vor die Tür. Denn Unwetter und Erdbeben brüllten den Zorn der Götter hinaus. Doch für Israels Heerführer Barak war das Signal, ins Kriegshorn zu stoßen. Er blies zum Sturm auf den Gegner. Auch für ihn waren Beben, Gewitter und ähnliches Ausdruck des Zornes seines Gottes Yahweh. Doch Barak wusste, heute richtet sich dieser Zorn gegen die Feinde des Gottesvolkes, denn die versuchen gerade, seinen Stamm Naphtali aus dem Siedlungsgebiet zu vertreiben, das Yahweh ihnen am See Genezareth im Norden des Landes zugewiesen hatte. Die ganz Alten im Volk Israel konnten sich noch daran erinnern, wie ihr Gott für alle 12 Stämme Israels das verheißene Land selber erobert und jedem Stamm persönlich das Siedlungsgebiet übereignet hatte, als Unterpfand ihres Heils. Weil Kanaan Jahwes Eigentum war und blieb, entnahm Barak der Urgewalt des Unwetters, dass ihr Gott aufgebrochen war, ein gewaltiges Gericht an seinen Feinden zu üben, die es wagten, ihn aus seinem eigenen Land, aus seinem Eigentum zu vertreiben und seinem Volk das streitig zu machen, was er ihnen selber zur Verfügung gestellt hatte. Für Israel hingegen bedeutete das Kommen Jahwes Rettung, nicht Gericht. Rettung, logisch. Deshalb bläst Barak zum Kampf gegen die kanäischen Angreifer und stürmt mit seinen Truppen den Berg Tabor hinab, seinem stürmenden Gott hinterher, den Feinden entgegen, die unten am Kishon-Fluss auf ihn warten, um ihm einen blutigen Empfang zu bereiten. Haushoch überlegen ist der kananäische Feldherr Sisera den hebräischen Stämmen. Er mit seinen 900 eisenbeschlagenen Kampfwagen und furchterregenden Pferdegespannen, überlegen an Waffen und Wendigkeit, überlegen an Kampfkraft und Kriegserfahrung. Doch das Siegeslied singen am Ende die israelitischen Kämpfer. Und mit ihnen das ganze Volk. In einem Gottesdienst singen sie ein Loblied auf Yahweh, den Retter. Vorsängerin ist das Oberhaupt der Stämme, die Prophetin Deborah. Yahweh, als du uns zur Hilfe auszogst oder zur Rettung auszogst vom Gebiet Edoms, da bebte die Erde. Auch triefte der Himmel, die Wolken trieften von Wasser. Die Erde bebte und die Berge vor Jahwe, dem vom Sinai, vor Jahwe, dem Gott Israels. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera. Und heute? Lauter als die Wasserverteiler beim abendlichen Schaftränken sollen sie dort besingen die Heldentaten Jahwes, die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israel. Nicht nur aus Erdbeben und Unwetter heraus hatte Jahwe für sie gekämpft. Selbst die Gestirne hatte er zur Rettung seines Volkes in Bewegung gesetzt. Als Retter für seine Leute, als Richter für die Feinde. Hier mache ich einen Schnitt. Wir überspringen 1200 Jahre etwa und die Kamera nimmt ein neues Bild ins Ziel. Ein neues Ziel ins Bild. Im Bild erscheint ein kleiner Hügel. Schaulustige. Drei in den Boden gerammte Kreuze, die Marter- und Mordwerkzeuge der römischen Besatzungsmacht in Israel. Rechts und links zwei echte Galgenvögel. In der Mitte hängt einer, der passt nicht so richtig ins Bild. Über seinem Kopf Anschuldigung und Verbrechen. Jesus aus Nazareth, König der Juden. Das war's. Der Hügel heißt Golgatha, Schädelstätte, Galgenwerk. Viele Schaulustige stehen und gaffen, andere gehen nur vorbei. Wir hören, wie sie spotten. Hast du nicht behauptet, du willst den Tempel abbrechen und innerhalb von 3 Tagen wieder aufbauen? Na los, rette dich, wie du gesagt hast. Andere, alte Männer mit weißen Bärten, weise Theologen aus Jerusalem höhnen. Da seht ihr's, Leute, anderen hat er geholfen. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er hat Jahwe vertraut, soll er jetzt auch machen. Der soll ihn retten. Wenn ja, dann werden wir ihm glauben, dass er der eschatologische König der Endzeit ist. Dabei schüttelten sie ihre Köpfe, ein Zeichen der Verachtung über einen Gottverlassenen, der unter dem Fluch von Adonai, dem Gott Israels, steht. Etwas abseits vom Kreuz sehen wir eine Gruppe von Frauen. Alles alte Bekannte von ihm da, der sich hier annageln lässt und als König der Juden verspotten lässt. Ja, sie hatten so sehr gehofft, dass er König wird. So ein König wie der wäre was gewesen. Einer, der sich jedem Menschen aufmerksam zuwandte, jeden ernst nahm, sogar die verachteten Unfrommen, die es mit der verhassten Besatzungsmacht hielten. Ja, selbst Frauen hörte er zu, ihnen, die in der hellenistisch-jüdischen Gesellschaft ihrer Zeit nichts zu sagen hatten, ihnen hörte er zu. Doch dann war alles anders gekommen. Nachdem Jesus noch vor ein paar Tagen von den Massen frenetisch als der messianische König der Endzeit bejubelt worden war, hatte die Stimmung sich plötzlich gedreht. Tja, so war nun mal der Männerpöbel, abhängig von der Stimmungsmache der Weißbärte, die jetzt unter dem Kreuz standen und den König der Juden mit Sarkasmus und Hohn überschütteten. Unter den Frauen befand sich auch Anna Jakoba, die Frau des Zebedäus, die Mutter der beiden Jesus-Jünger Johannes und Jakobus. Vorletzte Woche noch hatte sie Jesus gefragt, ob er nach seiner Krönung zum König über Juda ihre Söhne mit Ministerposten bedenken könnte. Jetzt sah sie ihren verehrten Meister und Messias am Kreuz mit dem Tod kämpfen. Wie konnte sowas nur geschehen? So ein Absturz, so eine Niederlage. Es war zum Heulen. Doch plötzlich verging ihr das Heulen. Es war Mittag, die Sonne brannte voller Kraft, tauchte die Kreuze in gleißendes Licht. Da wurden mit unvermittelter Wucht Gaffer und Spötter in eine plötzliche Finsternis gestoßen, in abgrundtiefe dunkle, schreckliche Schwärze. Anna Jakoba konnte sich nicht entsinnen, so etwas hier erlebt zu haben. 3 Stunden verharrten sie in dieser Angst. Das ist die Sprache Gottes, schoss es Anna Jakoba durch den Kopf. Doch wer konnte diese Sprache deuten? Was wollte der Ewige ihnen sagen? So viel schien sie zu verstehen. Was sie hier erlebte, war ein Gerichtsreden Gottes. Diese ihre lähmende Angst war vielleicht so etwas wie der Jahwe-Schrecken, den Gott zu Zeiten von Mose, Josua und David über die Feinde seiner Heilsgeschichte hatte kommen lassen. Damals hatte er die Feinde damit immer lahmgelegt. Ihr Angriff auf Gottes Volk brach zusammen. Aber warum ließ heute der Ewige seinen Gottesschrecken nicht über die Römer kommen, die Feinde des Gottesvolkes, die sein heiliges Land besetzt hielten und dem jüdischen Volk unerbittlich religiöse und politische Freiheit raubten? Die Antwort auf solche Fragen und Vermutungen blieben in demselben Dunkel wie ganz Jerusalem und Juda. Es waren nur 3 Stunden, doch den Menschen unter dem Kreuz, an dem ihr König hing, erschien es wie eine Ewigkeit, bis die schwarze Finsternis sie wieder dem Licht freigab. Noch hatten sich ihre Augen nicht an die Nachmittagssonne gewöhnt, da hörten sie von dem Kreuz in der Mitte her einen Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Das war Jesus. Dieser Schrei brachte Anna Jakoba wieder in die Wirklichkeit der Schädelstätte zurück. Die Worte waren ihr wohl vertraut. Sie kannte sie aus den Gottesdiensten, denen verzweifelte Juden vor der versammelten Menge und Gottesdienstgemeinschaft den 22. Psalm Davids beteten, um damit ihre Not vor ihrem Gott, dem Ewigen, zu klagen. Doch irgendwie spürte Anna Jakoba, im Mund des Messias Jesus bekam dieses Gebet einen anderen Sinn. Aber welchen? Anna Jakoba blickte zu den 3 Kreuzen rüber, da packte sie neuer Schrecken. Oder sollte sie erleichtert sein? Hatte die stundenlange Folter in den qualvollen Erstickungstod ein Ende gefunden? Endlich ein Ende! Sie sah, wie der Körper am mittleren Kreuz sich entkrampfte. Der Kopf ihres Königs neigte sich, als legte er sich auf die Schulter eines anderen, vom menschlichen Auge unerkannt neben ihm. Und noch einmal schrak sie zusammen, denn mit dem letzten Atemzug des Gekreuzigten begann sich der Boden unter ihr zu bewegen, hob und senkte sich, und dann hörte sie ein gewaltiges Getöse. Die Felsen in der Umgebung barsten und brachen krachend auseinander. In diesen Felsen befanden sich zahlreiche natürliche und künstlich geschaffene Höhlen, die als Grabstätten dienten. Und dann sah Anna Jakoba, wie die Menschen auf Golgatha ihre Augen weit aufrissen. Aus den geborstenen Gräbern und Felsen kamen Tote heraus und nahmen ihren Weg in Richtung Jerusalem statt. Im Gegensatz zu der vorangegangenen Finsternis währte das Beben nur kurze Zeit, schuf aber eine Massenpanik, sodass kaum jemand den Tod der Totenauferweckung wirklich Aufmerksamkeit schenkte. Ohne es zu merken, hatte sich Anna Jakoba dem Kreuz immer weiter genähert. Anders als die meisten auf Golgatha. Anders als sie hatte sie nicht fluchtartig die Schädelstätte verlassen. Jetzt stand sie unter dem Kreuz, direkt neben den römischen Soldaten und ihrem Offizier, die sich von ihrer Dienststelle nicht entfernt hatten. Im Bann des Schockes, den das Beben ausgelöst hatte, standen sie vor dem mittleren Kreuz. Anna Jakoba sah ihre schreckhaft geöffneten Münder, sah ihre Augen. In ihnen entdeckte sie noch etwas anderes als Schrecken. So etwas wie ein großes Staunen, als hätten diese Augen noch eine andere Wirklichkeit geschaut. Der Offizier bewegte seine Lippen und dann sprach er aus, was alle römischen Soldaten sahen. Verstand er denn, was er da sagte? War ihm die Tragweite seiner Aussage bewusst? Wahr und wahrhaftig, sagte er, der hier. Und dabei hob er seine rechte leicht zu dem mittleren Kreuz, zu dem Toten, der dort hing. Dieser war Gottes Sohn. Damit wandten er und seine Männer sich um und verließen den Galgenberg. Waren sie Gott begegnet? Oder hatten sie, gepackt vom Schrecken Gottes, die Zeichensprache des Ewigen verstanden? Auch Anna Jakoba verließ den Gerichtsplatz. Sie war zutiefst aufgewühlt. In ihr brodelte ein Gebräu von Gefühlen und Gedanken, von Ängsten und ungeklärten Fragen. Sie musste jetzt erst einmal mit sich alleine sein und zur Ruhe kommen. Doch in Jerusalem brodelte es ebenfalls. Die Leute waren wie aus dem Häuschen. Wildfremde Menschen sprachen sie an. Hast du die Toten gesehen, die aus ihren Gräbern in die Stadt kamen? Glaubst du auch, dass sich die Prophezeiung des Propheten Hesekiel heute erfüllt hat? Andere fragten, weißt du schon, dass bei dem Erdbeben der Vorhang zerriss, der im Tempel das Allerheiligste, Adonais Wohnung, vom Besucherbereich des Hauses trennt? Von oben bis unten zerriss der. Und dann traf sie auf einen alten Bekannten. Er gehörte zu den 12 Jüngern des Rabbi Jesus, war also ein Freund ihrer Söhne Jakobus und Johannes. Er schien von der Aufregung des Tages nicht ganz so besetzt zu sein wie die anderen. Jedenfalls strahlte er nicht ihre Hektik aus. Geht es dir nicht gut, Anna Jakoba? Fragte er. Vielleicht solltest du dich nicht hier länger mit diesen aufgewühlten Massen durch die heißen Straßen spülen lassen. Komm zu mir nach Hause, ich muss auch entspannen. Im Haus des ehemaligen Zollbeamten war es wohltuend kühl und ruhig. Matthäus stellte ihr eine Schale mit Datteln auf den Beistelltisch, eine Karaffe mit Wasser, goss ihr ihren Becher voll und setzte sich dann zu der alten Frau, die den Becher in einem Zug austrank und dann unvermittelt in Tränen ausbrach. Immer wieder schüttelte sie den Kopf, und dies war kein Ausdruck von Verachtung, sondern ihrer Verzweiflung. In mir ist alles zusammengebrochen, schluchzte sie. Erst die Hinrichtung unseres Meisters, dann diese schreckliche Finsternis und schließlich das Erdbeben. Das hat mich einfach fertig gemacht. Matthäus, kannst du dir darauf einen Reim bilden? Ich jedenfalls nicht. Ich finde das alles so sinnlos, so absurd. Matthäus hörte ihr geduldig zu, bis sie sich die Erlebnisse des Tages von der Seele geredet hatte. Dann fragte er, kennst du unsere Richterin Deborah? Selbstverständlich. Ist der ein Jude, der sie nicht kennt? Und unseren Held Barak, der den kananäischen Heerführer Sisera und dessen 900 Kriegswagen bezwang? Und wer kennt nicht ihr Siegeslied, das sie anstimmten? Jahweh, als du auszogst vom Gebiet Edoms, da bebte die Erde, die Berge erbebten vor Jahweh, dem vom Sinai. Vor Jahwe, dem Gott Israels. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera. Lauter als die Wasserverteiler beim abendlichen Schaftränken sollen sie besingen die Heldentaten Jahwes, die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israels. Perfekt, unterbrach Matthäus sie, bevor sie weiter zitieren konnte. Und warum hat unser Held Barak gesiegt? Nun ja, weil Adonai zu uns kam, um uns mit seinen Helden und Heilstaten vor dem sicheren Untergang zu retten, in den uns die kananäischen Wagenkämpfer stürzen wollten. Genau. Und wovon wurde sein Kommen begleitet? Über Anna Jakobas Gesicht huschte ein Lächeln. Sie hatte verstanden. Wie gesagt, von einem gewaltigen Erdbeben. Matthäus, dass ich das nicht kapiert habe, natürlich. Das Erdbeben heute Mittag sagte uns, Achtung, Adonai, der Gott Israels, kommt zum Retten und Richten. Er, unser Gott, ist heute zu uns gekommen, um Rettung und Gericht zu üben, wie ganz am Anfang bei unserem Auszug aus Ägypten, als er uns rettete, die Ägypter hingegen ins Gericht brachte. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Aber Matthäus, wie passt dazu das Verlöschen der Sonne heute Mittag? Du meinst die Sonnenfinsternis? Ja, die spricht keine andere Sprache als das Erdbeben, Anna Jakoba. Du hast im Lied der Deborah ja die Gestirne zitiert, die Adonai zur Zeit unserer Richter benutzte, um seine Rettung für uns erkennbar zu machen. Doch schon vorher hat Adonai, als er uns das Land Kanaan eroberte, in den Lauf der Gestirne eingegriffen. Entsinnst du dich, wie Josua einst im Tal Ajalon die kananäische Übermacht bezwungen hatte, aber den Sieg wegen hereinbrechender Dunkelheit nicht perfekt machen konnte? Da hat Adonai Sonne und Mond stillstehen lassen, um an unseren Feinden sein Gericht zu vollenden, an uns aber seine Rettung. Nun, was wir heute erlebt haben, war eine Variante Gottes, die Gestirnswelt in sein Handeln einzubauen. Heute hat er mit der Verdunklung der Sonne dasselbe gesagt wie damals bei Josua mit ihrem Stillstand. Ich komme zu euch zum Heil, dem Feind zum Gericht. Anna Jakoba atmete tief durch. In dem Maß, wie sie die Zeichen zu verstehen begann, die das Kommen des Ewigen begleiteten, konnte sie die bedrohlichen Erlebnisse dieses Tages in einem neuen, hoffnungsvollen Licht sehen. So viel jedenfalls wusste sie jetzt. Sonnenfinsternis und Erdbeben waren keine Zufallserscheinungen, sondern begleiteten Adonais Kommen zu Heil und Unheil. Doch was für ein Heil, was für ein Unheil war es, das der Ewige auf dem Galgenberg Golgatha schaffen wollte? Ob vielleicht die auferstandenen Toten, die so vielen Menschen in Jerusalem begegnet waren, Licht in das Dunkel ihres Nichtverstehens bringen konnten? Zögernd fragte sie zaghaft, Matthäus, die Toten, die während des Erdbebens als Lebende aus den Gräbern kamen. Wozu? Was heißt das? Matthäus gab keine Antwort. Als sie nach einer Weile erwartungsvoll zu ihm hinüberblickte, sah sie, dass es hinter seiner Stirn gewaltig arbeitete. Nach einer halben Ewigkeit erwiderte er ihren Blick, sah sie unsicher und vorsichtig an und antwortete ebenso fragend und zögernd wie sie, Anna Jakoba, du hast mich mit deiner Frage in eine Richtung geführt, die, wenn man sie weiter verfolgt, so revolutionär ist wie kaum irgendetwas anderes. Es verschlägt mir geradezu den Atem und ich wage kaum dir zu sagen, was ich denke. So krempelt das unseren Glauben als Juden um. Anna Jakoba sah Matthäus nur mit großen fragenden Augen an. Und die fragten, und was wäre das? Matthäus holte tief Luft. Du kennst doch das berühmte Wort von der Totenauferweckung, mit dem der Prophet Hesekiel im babylonischen Exil unsere Rückkehr nach Juda ankündigte, oder? Selbstverständlich kenne ich dies. In der Heimkehr nach Jerusalem, sagte Hesekiel, werde ganz Israel wieder auferstehen. Genau dies. Doch als der Ewige eine Generation später tatsächlich seine Verheißung erfüllt hatte und uns in dem berühmten Auszug aus Babylon noch einmal Heil schenkte, da deuteten unsere Schriftgelehrten das Zukunftswort des Propheten auf ihre Generation, auf die Generation, die aus dem babylonischen Exil zurückgekehrt war, auf ihre Zukunft hin. Adonai werde am Ende der Tage alle frommen Juden aus ihren Gräbern hervorkommen lassen. Dies sei das Erkennungszeichen, dass die Endzeit da ist. Die von den Propheten verkündete endgültige Heilszeit am Ende. Und jetzt, Anna Jakoba, halt den Atem an. Was wäre, wenn diese Endzeit heute angefangen hat? Warum ich das denke? Weil nicht nur Ezekiel, sondern auch der Prophet Jesaja so etwas gesagt hat. Genau für eine Zeit wie unsere, da Israel von Feinden unterdrückt am Boden liegt, wie wir jetzt unter der Römerherrschaft. Hierfür hat Jesaja den Tag des Herrn angekündigt, mit dem die Zeit des endgültigen Heils beginnt. Am Tag des Herrn kommt Adonai zu uns, vernichtet die Feinde und beschenkt uns mit einer ganz neuen Qualität von Rettung. Mit einer Rettung, die einen endgültigen Charakter hat, eine neue Heilart von Heil bewirkt. Und weißt du, was dabei passieren soll? Jesaja hat gesagt, an diesem Tag wird die Sonne finster sein. Und ein gewaltiges Beben wird die Erde erschüttern. Und unsere Feinde werden vor Angst und Schrecken gelähmt sein. Das sind die Begleiterscheinungen seines Kommens zu Gericht und Rettung am Tag des Herrn, am nächsten Tag der Endzeit. Alles das haben wir heute erlebt. Was Jesaja vor langer, langer Zeit ankündigte, heute ist es in Erfüllung gegangen. Heute hat unser Gott auf dem Gerichtshügel Golgatha verwirklicht, was die Propheten Jesaja und Ezekiel geschaut haben. Anna Jakoba war beeindruckt. Konzentriert hatte sie mitgedacht und deshalb kam ihr ihre alte Frage, ihr alter Zweifel wieder hoch. Matthäus, kannst du mir erklären, fragte sie, wieso Adonais Gericht dann aber nicht die Römer aus Juda, Samaria und Galiläa vertrieben hat, warum wir nicht wieder einen König haben, den endzeitlichen Messias? Den König der Juden haben sie doch heute ans Kreuz genagelt. Er hat für alle hörbar geklagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das die Erfüllung der prophetischen Weissagung von Heil am Ende der Zeiten, der Anfang der Endzeit? Du hast den Schwarze getroffen, Anna Jakoba, ins Zentrum. Natürlich hat Jesus den Anfang des 22. Psalms gebetet. Doch auf dem Galgenberg Golgatha hat sein Gebet einen neuen, einen geradezu radikalen Sinn erhalten, der an die Wurzeln unseres Glaubens als Juden geht, ja, der unserem Glauben als Juden radikal neue Wurzeln gibt. Du hast doch gehört, wie man Jesus verspottete, er vertraue auf Gott, der soll ihn retten. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Sie wussten nicht, was sie da sagten. Gott ist tatsächlich nach Jerusalem zur Städelstätte gekommen, um zu retten und um zu richten. Hast du unter der verfinsterten Sonne nicht den Gottesschrecken erlebt, das Zeichen für das Gericht Gottes? Hast du diesen Gottesschrecken nicht im Gesicht der römischen Soldaten selbst gesehen? Den alten Zusammenhang von Retten und Richten hat Gott heute nicht durchbrochen. Und doch war heute alles neu, alles anders als bisher. Denn heute hat Gott seine alte Logik von Retten und Richten ins Gegenteil verkehrt. Heute hat er seine Feinde gerettet und seinen eigenen Sohn gerichtet. Ihn, der keine Sünde kannte, ihn, der die Beziehung zu seinem Vater im Himmel nie getrübt, nie beeinträchtigt hat. Gott richtet ihn, sodass er mit Israels Klagegebet fragt, warum hast du mich verlassen? Seinem Sohn Jesus hat Gott den Rücken gekehrt. Von ihm hat er sich abgewandt, ihn als Sünder verworfen und gerichtet. Das ist der neue Sinn von Gottes Kommen zum Retten und Richten. Golgatha ist nicht der Ort der Rettung aus politisch-militärischer Bedrohung, nicht der Ort der Vernichtung der Feinde Gottes. Golgatha ist der Ort des Gottesgericht über einen viel gefährlicheren Feind als die Römer. Die Endzeit, die heute begonnen hat, läuft eben nach anderen Regeln als die Heilszeit des alten Bundes. Überleg doch mal, die Leute haben dir in Jerusalem erzählt, im Tempel zerriss der Vorhang, der das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes, von dem Bereich der Menschen trennt. Der Vorhang zerriss in dem Augenblick, als Jesus starb. Das Sterben unseres Messias Jesus hat also etwas bewirkt. Hat etwas bewirkt, das den Vorhang überflüssig macht, der den sündigen Menschen von dem heiligen Gott trennt. Gestern Abend, das war erst gestern Abend. Da hat Jesus selber zu uns, seinen 12 engsten Freunden, am Ende des Passamahls, das er mit uns feierte, gesagt, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Sein Blut. Heute ist es am Kreuz geflossen. Sein Blut, das er heute am Kreuz vergoss, es ist das Blut des Bundes, den der Prophet Jeremia geschaut hat. Eines Bundes, der nicht durch die jüdische Tora, sondern durch Gottes Vergebung garantiert ist. Zur Vergebung der Sünden. Mein Blut für viele vergossen, sagte Jesus. Auch für dich, Anna Jakoba, auch für deine Sünden. Stell dich in diesen Bund der vergebenden Gnade Gottes hinein. Werde Gottes Bundespartnerin. Dann ist für dich das neue Zeitalter Wirklichkeit geworden, das unsere Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel angesagt haben. Das vergossene Blut des Königs der Juden redet ja nicht von seiner Niederlage, sondern von Sieg, von seinem Sieg über deine Sünde. In seinem Sterben hat Jesus deinem Tod vor Gott den Todesstoß versetzt. Sein Tod enthält das Angebot des Lebens an dich, eines Lebens, das nur Gott geben kann. Werde Gottes Bundespartner und du hast dieses sein Leben. Für immer. Unverbrüchlich. Kein Fehler, kein Versagen kann dir dieses Leben streitig machen. Das, was Jesus dir vom Kreuz auf Golgatha, auf dem Galgenberg dort zugesprochen hat. Nicht du bürgst mit deinem Gutsein für die Geltung dieses Bundes, sondern allein er, der dir dieses Leben von der Qualität Gottes gegeben hat. Weißt du was? Der Tempelvorhang, der sagte zu dir, stopp, kein Eintritt. Du bist nicht gut genug. Stopp. Was kannst du Gott anbieten, dass er dich zu sich vorlässt? Stopp. Hast du ausreichend Glauben gehabt, dass Gott deine Gebete erhören konnte? Stopp. Hast du mich mutig bekannt oder feige verleugnet? Stopp. Welche geistlichen Erfahrungen kannst du vorweisen? Stopp! Hast du dir den Frieden erkämpft, der alle Vernunft übersteigt? Stopp! Du bist nicht gut genug. Das war die Sprache des Vorhangs im Tempel. Anna Jakoba, als Jesus für dich sein Blut am Kreuz auf dem Galgenberg vergoss, zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Jetzt weist er nur noch auf den Tod des Königs der Juden, diesen Tod, der die Toten auferstehen lässt. Juden wie Nichtjuden. Sonnenfinsternis und Erdbeben bestätigen dir, auf Golgatha hat sich der von den Propheten verkündete Tag des Herrn ereignet. Gott ist zu uns gekommen, um das merkwürdigste Gerichts- und Rettungswerk aller Zeiten durchzuziehen. Willkommen in der Endzeit. Tritt ein. Der Vorhang ist doch zerrissen. Komm rein. Zeig mir deine Hand. Was hast du mitgebracht? Nichts? Gut so. Denn für dein Leben im Endzeitzeitalter gilt, komm zu mir mit leeren Händen. Halte sie auf. Ich fülle sie dir. So wie für dich das Endzeitzeitalter begann, nämlich mit dem Geschenk des Lebens Gottes, so geht es auch weiter. Ich versorge dich. Mit deiner Liebe zu mir versorge ich dich. Mit meiner Liebe zu dir, wie auch zu deinen Freunden und Feinden, versorge ich dich. Ich fülle deine Hand mit dem Vertrauen, dass ich dich liebe. Mit der Gewissheit des Glaubens, mit dem Frieden im Herzen, den du dir nicht selbst machen kannst, und mit der Freiheit und Unabhängigkeit von Menschen, die aus deiner Abhängigkeit von mir, Jesus, entsteht. Die einzige Bedingung, du darfst mir nichts bringen wollen. Das Lieben, das Vertrauen und Glauben, das Frieden und Freiheit haben, verstehst du? Leere Hände. Die einzige Bedingung sind deine leeren Hände. Bietest du mir gefüllte Hände, mit deinen geistlichen Qualifikationen gefüllte Hände, passen meine Gaben leider nicht mehr rein. Jesus sagt dir, deine Versuche gut zu sein, deine Versuche mir was anzubieten, mich zufrieden zu stellen. Die zeigen dir, dass das Zeitalter der Sünde auch mit dem Endzeitzeitalter noch nicht abgebrochen ist. Dass sich das Zeitalter der Sünde vielmehr noch kräftig bemerkbar macht. Und darum darfst du dich darauf freuen, dass ich das Abendmahl, das ich gestern mit meinen Jüngern hielt, einst mit dir im vollendeten Reich meines Vaters ganz neu feiern werde, wie es meinen Jüngern versprochen habe. Doch bis es so weit ist, darfst du dich darauf verlassen, ich bin bei dir alle Tage, bis zur Vollendung dieses Endzeitzeitalters. Und weil ich bei dir bin, lohnt es sich, dieses Zeitalter ernst zu nehmen. Das heißt, immer wieder zu mir zu kommen, mit leeren Händen, damit ich dir gebe, was du brauchst und nur weiterzugeben brauchst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.